Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Starke Frauen. An meiner Seite wie immer seit über 5 Jahren, Kim, wir nähern uns der vollen 6, würde ich sagen, die wundervolle, großartige, beeindruckende und für mich immer wieder inspirierende Kim Seidler.
Das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Tusch. An meiner Seite die für diese trübe Jahreszeit, also gerade hier in Hamburg, doch wirklich krass gut gelaunte, fröhliche, großherzige Katrin Jakob.
Ja.
Wir sind nicht allein heute, denn wir haben uns eine Gästin eingeladen, deren berufliches Tätigkeitsfeld jüngst wieder für Schlagzeilen sorgte.
Ganz genau. Und zwar stellten am 19. November vergangenen Jahres Bundesfrauenministerin Lisa Paus, Bundesinnenministerin Nancy Faeser und der Vizepräsident des Bundeskriminalamtes, kurz BKA, Michael Kretschmer in Berlin, das erste sogenannte Lagebild geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten vor.
Genau, es wird ernst. Dieser Bericht enthielt erschreckende, ja besorgniserregende Zahlen und Fakten. Demnach steigt die Zahl der Straftaten gegen Frauen und Mädchen in allen Bereichen. Fast jeden Tag findet in Deutschland ein Femizid statt. Über mögliche Ursachen, Hilfsangebote und über die Arbeit im Deutschen Frauenrat möchten wir sprechen. Mit der Leiterin des Fachausschusses Gewalt gegen Frauen beenden, Silvia Haller. Herzlich willkommen, liebe Silvia.
Hallo.
Silvia, schon jetzt auch von uns vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, um nicht nur über die Gewalt, sondern auch über deren Beendigung zu sprechen. Haben die Interviewanfragen nach dem genannten Bericht eigentlich bei dir zugenommen? Ist das mehr geworden?
Ja, es gibt immer Hochzeiten sozusagen, wann Interviewanfragen und Presseinteresse steigt. Das ist immer rund um den 25.11., das ist der Tag gegen Gewalt an Frauen, aber auch solche Veröffentlichungen dieser Zahlen, auch der Weltfrauentag, der feministische Kampftag am 8. März. Ja, also es gibt diese Spitzen, wobei wir immer dazu sagen, Gewalt gegen Frauen passiert an jedem Tag. Du hast es gerade auch in dem Intro schon gesagt, es ist eigentlich für uns jeden Tag der Tag, darüber zu sprechen und das Thema zu enttabuisieren.
Deswegen bist du hier heute. Vielen Dank. Wie gesagt, wir möchten dennoch kurz, wie das bei uns so Tradition ist, dich erstmal ein bisschen kennenlernen, bevor wir zu deiner Arbeit kommen und in auch wirklich bedrückenden Zahlen und möglichen Lösungen dafür, und würden dich gerne ganz kurz zu deiner Kindheit und auch Jugend beziehungsweise deinem Werdegang zu deiner Arbeit jetzt befragen und genau starten mit der Frage, die wir allen stellen hier. Wie bist du aufgewachsen und was haben deine Eltern dir vorgelebt in Sachen Rollenverteilung?
Ja, da geht's schon los bei mir. Ich habe gar nicht dieses klassische Aufwachsen mit Vater, Mutter, Kind erlebt, sondern ich bin in einem reinen Frauenhaushalt aufgewachsen bei meiner Oma, Großmutter, und habe eben von meiner Mutter und meiner Oma eben sehr unterschiedliche Einflüsse erlebt, ganz unterschiedliche starke Frauen, die ihren Weg gegangen sind. Und würde sagen, ich setze das sofort in dritter Generation auf eine ganz eigene Art. Aber genau, ich habe nicht diese klassische Rollenverteilung erlebt und kann darüber jetzt eher nichts sagen.
Ja, irgendwie scheint die Frage fast rhetorisch. Aber hattest du als Kind und Jugendliche weibliche Vorbilder? Und wenn ja, wer war das? Vermutung liegt nah, aber vielleicht war da noch jemand anderes außerhalb der Familie dabei. Wir sind interessiert natürlich.
Ja, also ich hatte tatsächlich im privaten Kreis eine ganz starke Patentante. Die hatte keine eigenen Kinder. Das fand ich immer schon so spannend. Eine Frau, die jetzt nicht in dieser Mutterrolle irgendwie aufging oder eben Oma, sondern die nochmal ein ganz eigenes, starkes Leben geführt hat. Und ansonsten im Außen war früh schon so popkulturelle Einflüsse irgendwie für mich wichtig. Also da, ich bin in dieser Zeit von Spice Girls und Co. groß geworden und ich habe mich immer eher denen näher gefühlt als diesen Boybands. Ich hatte dann Freundinnen, die irgendwie ja die Jungs angeschmachtet haben. Das war jetzt damals bei mir nicht so das Thema.
Bei mir auch nicht.
Bei mir sowohl als auch, aber ich war gar nicht so eine Boyband, so ein Boyband-Fan. Ich bin dann eher, wobei das auch eine Boyband ist, meine erste große musikalische Liebe gilt Aha. Die haben ja tatsächlich auch noch weniger getanzt als Musik gemacht. Aber zurück zu dir. Was wolltest du werden als Kind? Hattest du da einen speziellen Berufswunsch?
Also das Erste, an was ich mich erinnere, war Hotel irgendwie. Das war sehr diffus. Da habe ich dann auch ein Praktikum gemacht und habe dann durch das Praktikum gemerkt, das ist es nicht. Also das Praktikum war sehr sinnvoll. Und dann hat sich eigentlich so der Journalismus, das Schreiben, Pressearbeit sehr manifestiert, wo ich dann auch nach dem Abitur erstmal ein bisschen reingeschnuppert habe. Und in dieser Zeit des Schnupperns, Praktikum machen etc., habe ich mich dann aber sehr... Ja, ich habe es damals soziale Einrichtungen genannt, dahin gewidmet und habe viel berichtet eben über zum Beispiel wohnungslose Menschen, aber auch Menschen mit Drogenabhängigkeit etc. Und dadurch, genau, bin ich dann irgendwie in diesem Bereich, in dem ich jetzt auch noch bin, näher gekommen und ja, habe dann da meinen Weg gefunden.
Ja, das heißt, du hast Journalistik studiert oder hast du soziale Arbeit studiert oder bist eine Autodidaktin?
Nee, genau. Also zum Studium irgendwie Journalismus oder dergleichen kam es nicht. Ich habe mich dann für ein duales Studium in sozialer Arbeit entschieden. Meine Idee war, ich vertiefe mich jetzt mal in die Praxis dieser Arbeit. Also ich lerne, was bedeutet es, Sozialarbeiterin zu sein? Was bedeutet es, mit Menschen und Menschen auf ihrem Weg zu begleiten, je nachdem, welche Problemlage sie gerade bewältigen? Und dann später schreibe ich darüber. So war meine Idee. Und dann, genau, habe ich noch einen Master auch in sozialer Arbeit gemacht und habe dann aber sehr schnell auch im Frauenhaus, im autonomen Frauenhaus in Heidelberg angefangen zu arbeiten und habe aber eben, weil wir ein autonomes Frauenhaus sind, sehr schnell auch die Möglichkeit gehabt, eben vieles zu tun während meiner Lohnarbeit. Also ich bin mit den Frauen und Kindern in Kontakt, aber habe eben auch viel mit Presse zu tun, Schreibstellungnahmen, kann viel auch an Öffentlichkeitsarbeit einfach auch machen.
Ja, toll. Mhm. Genau, da sind wir eigentlich auch schon direkt beim Thema. Seit 2011 engagierst du dich ja für den Schutz vor Gewalt an Frauen und Kindern. Wie kam das dazu? Also gab es irgendwie ein prägendes Ereignis, eine Begegnung?
Also ich habe, wie gesagt, dual studiert in Stuttgart. Das heißt, ich hatte eine Ausbildungsstelle, in der ich eben 3 Monate immer gearbeitet habe und dann 3 Monate zur Theorie an die Hochschule gegangen bin. Und meine Ausbildungsstelle war eben eine WG für drogenabhängige Mädchen. Das heißt, ich habe da nur mit einer weiblichen Klientel gearbeitet und hatte auch nur Kolleginnen damals. Und da habe ich irgendwie gemerkt, in so einem Setting, in so einem Umfeld fühle ich mich sehr wohl und sicher. Und von daher war dann der Weg in ein Frauenhaus nicht so weit, wobei mir längst 2011 nicht klar war, was genau das bedeutet. Also da habe ich schon auch lernen dürfen über die Jahre. Aber der Weg dahin war schon durch das Studium und durch diesen Einsatz die Arbeit mit den Mädchen ziemlich so angelegt.
Ja, ach, spannend. Und wie bist du dann zum Deutschen Frauenrat gekommen?
Ja, das hat damit zu tun, dass wir eben als autonomes Frauenhaus Mitglied in der zentralen Informationsstelle autonomer Frauenhäuser sind. Also das ist unser Dachverband. Wir sind sehr politisch organisiert und nicht so karitativ wie jetzt zum Beispiel Diakonie oder AWO. Mhm. Und wiederum die ZIF, also die zentrale Informationsstelle, ist wiederum Mitglied im Deutschen Frauenrat. Und so war ich dann eben die Vertreterin für die autonomen Frauenhäuser im Deutschen Frauenrat, habe dort die Arbeit kennengelernt. Die Frauen, die dort engagiert sind, haben mich kennengelernt. Und dann haben wir gemerkt, es passt ganz gut zusammen.
Cool. Kannst du noch ein paar Worte zum Deutschen Frauenrat sagen? Also was macht der genau? Und genau, es ist politisch aufgestellt, aber da noch ein paar Worte.
Sehr gerne, genau. Der Deutsche Frauenrat ist die größte Lobby der Frauen in Deutschland. Wir benutzen den Begriff auch bewusst. Lobby ist ja eher was negativ besetztes, aber wir machen Lobby für die richtige Sache und für die gute Sache. Mhm. Wir engagieren uns tatsächlich, also der Deutsche Frauenrat, seit 1951. Also es ist auch schon eine im positiven Sinne eine traditionelle und wirklich gewachsene Struktur eben für die Rechte von Frauen in Deutschland, aber auch auf europäischer und eben internationaler Ebene. Wir haben insgesamt 62 bundesweit aktive Frauenorganisationen, die Mitglied sind. Von daher sind wir wirklich die größte gleichstellungspolitische Interessenvertretung in Deutschland.
Ja. Wow. Ich hatte früher, als ich bei Women in Film and Television im Vorstand war, auch wurden wir auch mal eingeladen zum Diskurs und Austausch, gerade für die Medienwelt.
Oh, ja.
Seit 2018 bist du eine der 3 gleichberechtigten Vertreterinnen des Deutschen Frauenrat-Mitgliedsverbandes. Du hast ihn gerade schon genannt, Zentrale Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser. Und was umfasst die Arbeit in Summe?
Bei der Zentralen Informationsstelle? Ja, das ist tatsächlich auch wahnsinnig spannend und da könnte ich auch sehr weit ausholen. Ich konzentriere mich mal so auf unsere Kernarbeit, eben die Interessen der autonomen Frauenhäuser zu vertreten. Wir haben ungefähr 100 Mitgliedshäuser und natürlich gibt es Dinge, die sind überregional relevant. Also sich jetzt zum Beispiel zum Gewalthilfegesetz zu äußern, aber auch Fragen des Kindschaftsrechts, also alles, was quasi bundesweite Relevanz hat, da haben wir dann eben, ja, kriegen wir dann eine Meinung und ein Mandat der autonomen Frauenhäuser. Und dann gehen wir eben los und vertreten diese Haltung, sei es eben in Presseanfragen, aber ganz viel auch mit dem Familienministerium in Berlin. Natürlich nach innen organisieren wir auch Weiterbildung, unsere Jahrestagungen, dass wir eben auch uns untereinander stärken, vernetzen und immer wieder weiterbilden. Das sind so die Kernaufgaben. Und ganz viel kleines Alltagsgeschäft kommt auch noch dazu.
Wir hatten im Vorgespräch schon gesagt, dass möglicherweise all die Fragen, die wir haben, an dich nicht werden in der Breite und Tiefe auch behandeln können. Aber trotzdem jetzt nochmal speziell zu den Frauenhäusern so ganz praktisch, ne? Das ist ja für viele Frauen ja die letzte Anlaufstelle, wenn sie aus gewalttätigen Beziehungen oder aus der Not heraus fliehen müssen. Wie sind denn im Moment, kannst du das sagen, die aktuellen Kapazitäten der Frauenhäuser in Deutschland? Reicht das Angebot aus, um all diesen betroffenen Frauen zu helfen? So ganz naive Nachfrage.
Nee, also die Kapazität reicht seit 45 Jahren schon nicht aus. Also wir sind ja, ja auch eine sehr gewachsene Struktur der Frauenhäuser. Wir haben die Istanbul-Konvention in Deutschland, die seit 2018 in Kraft ist, die also besagt, wie viel Kapazität jedes Land eben braucht für den Schutz vor Gewalt für Frauen und ihre Kinder. Und laut dieser Konvention fehlen in Deutschland nach wie vor rund 14.000 Plätze.
Das ist bitter.
Oh, wow.
Und um das nochmal ins Verhältnis zu setzen, wir bräuchten 21.000, also wir reden von Betten, wir bräuchten 21.000 Betten, in die Frauen und Kinder quasi sich legen können, wenn sie in ihrem eigenen Zuhause nicht mehr sicher sind. Und wir haben nur circa 7.700, also ein Drittel ist nur vorhanden. Und es deckt sich auch mit unserer praktischen Erfahrung. Also wir haben täglich Frauen am Telefon, die wir abweisen müssen, weil wir keinen Platz haben oder auch andere Gründe, ja, die Aufnahme verhindern. Aber dieser Platzmangel ist wirklich eklatant.
Wo schickt ihr die Frauen hin? Was passiert mit denen? Also, das wisst ihr wahrscheinlich nicht, ne? Aber das muss ja ein unglaublicher Schmerz sein. Also, immer zu sagen, geht leider nicht. Wo schickt ihr die dann hin? Also, gibt es eine andere Möglichkeit, wenn sie in Frauenhäusern keinen Platz finden?
Ja, das ist auch einer der schwersten Teile unserer Arbeit, weil wir treten jeden Tag dafür an, Frauen Schutz zu bieten. Und wenn wir das dann nicht tun können, ist das wirklich sehr belastend für uns Mitarbeiterinnen. Das Wichtigste ist dann eben, die Frau zu ermutigen, dran zu bleiben. Also wir suchen dann mit ihr gemeinsam, kommen wir ja auch nochmal drauf, welche Möglichkeiten es gibt, sich Schutz und Hilfe zu suchen. Die kennen wir natürlich und gehen dann da mit der Frau auch durch, ob es eben andere Frauenhäuser gibt, geben Telefonnummern weiter. Und das Wichtigste ist immer zu sagen, es ist gerade jetzt der richtige und wichtige Schritt. Und quasi, weil ich ihr den Platz nicht geben kann, sie eben zu ermutigen, dass sie nicht aufgibt, sondern dranbleibt und im Zweifel auch ein fünftes, sechstes oder schrecklicherweise auch ein zehntes Frauenhaus noch anruft, um eben da dann um Aufnahme zu bitten.
Wenn die Frauen den Platz finden, ne, und dort Schutz finden, kannst du sagen, wie lange die ungefähr bleiben und was dann passiert, wenn sie das Frauenhaus verlassen? Ja, gleich zwei Fragen auf einmal, aber vielmehr gerade diese eine Frage noch ein.
Ja, die Frauen, also ich bin jetzt 14 Jahre in der praktischen Arbeit und kann daher auch so eine Entwicklung beschreiben. Und als ich angefangen habe, waren 6, 8 Monate schon lang, ne, wenn die Frauen so lange bei uns waren mit ihren Kindern. Man muss sich vorstellen, das sind ja auch Einschränkungen und Entbehrungen. So
Klar.
gut es den Frauen bei uns geht und so tolle Arbeit wir machen. Und so entscheidend die Gewaltfreiheit ist, es ist auch ein gewisser Zwangskontext, weil man lebt mit anderen Frauen zusammen, die man sich nicht ausgesucht hat, etc. Man darf keinen Besuch bekommen, weil wir ja an einem anonymen Standort in der Regel arbeiten. So, und mittlerweile ist es aber so, dass unter einem Jahr eigentlich kaum noch mit einem Auszug gerechnet wird. Und es liegt nicht an den Frauen, weil die jetzt mehr Probleme hätten oder weil die, ja, schwieriger quasi in ihrer eigenen Lebensgestaltung sich zeigen würden, sondern es liegt ganz einfach am Wohnungsmangel. Wir haben eine katastrophale Situation auf dem Wohnungsmarkt. Das ist allen wahrscheinlich bekannt, die zuhören. Und es trifft natürlich dann auch die Frauen, die im Frauenhaus leben. Die kommen auch mit Mehrfachdiskriminierung. Also denken wir nochmal an die alleinerziehende Mutter ohne eigenes Einkommen, weil sie sich um ihre 3 Kinder kümmern muss und nicht noch einen Vollzeitjob machen kann. Oder denken wir an die Frau, die vielleicht einen Namen hat, der jetzt nicht Maya Müller ist, die dann eben auch bei einer Wohnungsbewerbung nicht als erste bevorzugt oder angenommen wird. Also mittlerweile sind die Aufenthalte in der Regel über ein Jahr bis hin zu 1,5, 2 Jahre Wahnsinn. Sogar. Und das ist schon eine Nummer, sowohl für die Frauen als auch für die Kinder, die dabei leben.
Und bietet ihr auch anderen Hilfe, also erstmal, wenn sie deine Wohnung gefunden haben, danach noch in therapeutische Möglichkeiten, ne? Also was ist danach? Es ist so ein bisschen, man kommt aus diesem Schutzraum raus, wieder in das, in Anführungsstrichen, normale Leben zurück, ne? Wie da braucht man schon irgendwie jemanden, doch nochmal eine andere Anlaufstelle, um da vielleicht nochmal Hilfe zu suchen, ne? Oder Fragen. Ganz praktischer Natur, so.
Genau, also die Zeit nach dem Frauenhaus ist so unterschiedlich, wie jede Frau auch ist. Also die Frage von Therapie ist super, super unterschiedlich. Also wir sagen auch immer, dass man darf jetzt bei den Frauen, die bei uns leben, nicht jetzt immer von der traumatisiertesten und geschwächtesten und krassesten Person ausgehen, sondern wenn die bei uns sind, dann haben die ja eine sehr große Stärke und Mut erstmal aufgebracht und haben dann ja auch diesen Schritt ins eigenständige Leben gemacht. Und für viele Frauen ist das auch erstmal das Heilsame sozusagen, wenn sie dann wirklich in ihrer Freiheit selbst über sich und die Kinder bestimmen können. Und so ist es dann auch danach. Für manche Frauen kommt dann sowas wie Therapie oder auch ja eine Art von weitergehender Beratung. Die meisten Frauenhäuser können das zum Glück anbieten, sogenannte nachgehende Beratung. Und für manche Frauen ist es aber auch einfach kein Thema. Die brauchten bei uns einfach nur das sichere Dach über dem Kopf. Und mehr ist es dann gar nicht gewesen. Was aber sowohl während der Frauenhauszeit als auch danach wirklich auch eine sehr untragbare Situation ist, ist die Bürokratie. Wir müssen so viele Anträge ausfüllen, die Frauen müssen so viel Nachweise erbringen. Und das ist auch nach der Frauenhauszeit oft noch ein Thema, dass die Frauen da dann eben keinerlei Unterstützung von anderen Institutionen in Deutschland bekommen. Und wir da auch einfach dafür da sind, dass die Frauen dann eben ja da selbstständig durchkommen und am Anfang noch ein bisschen Begleitung von uns bekommen.
Jetzt eine sehr naive Frage von mir, also die betrachtet ein bisschen die Ursache von Gewalt. Also Gewalt ist ja sehr vielfältig, aber wir wissen ja auch statistisch gesehen, dass die größte Gewalt ja immer aus der Familie herauskommt, also den eigenen 4 Wänden. Und die naive Frage von mir ist jetzt, warum fällt es so den Frauen, die dann fliehen, so schwer sich zu wehren?
Ja, ich würde sie gar nicht als naiv bezeichnen, die Frage, sondern das ist eine, die mir ganz, ganz oft begegnet. Ich beginne dann immer erstmal damit, dass es natürlich, wir legen heute den Fokus auf die Frauen. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir gesellschaftlich vor allem fragen müssen, warum üben Männer Gewalt aus? Mhm. Warum achten die nicht die Grenzen der Frauen? Warum gehen sie über die Grenzen? Das ist eher so der Fokus und das liegt eben darin, dass wir nach wie vor in einer patriarchalen Gesellschaftsstruktur leben. Ja. Also dass wir nach wie vor in klassischen Rollenbildern im binären System, wenn wir jetzt von Mädchen und Jungen mal ausgehen, erzogen werden, dass Konfliktlösungsverhalten ganz unterschiedlich erlernt wird von Jungs und Mädchen. Und wenn dann eben die Männer keinen Zugang zu ihren Gefühlen haben und mit Frust umgehen können, mit Unsicherheit vor allem auch umgehen können, sondern dann eben gelernt haben, ja, ich muss auch mal auf den Tisch hauen, ich muss auch mal einfach stark sein und sagen, wo es lang geht. Und die Frau wiederum gelernt hat, sehr auf die Familie zu achten, die Familie zusammenzuhalten, sich selbst auch mal zurückzustellen. Dann kommen wir eben in die Situation von ja Macht und Kontrolle. Das ist immer die Grundlage von Gewalt gegen Frauen. Und dann ist es eben auch nicht so verwunderlich, warum Frauen sich nicht unbedingt sofort trennen können. Also Frauen sind auch nach wie vor noch strukturell benachteiligt, auch in Deutschland 2024. Es wird gerne so getan, als hätte das nur was mit fremden Ländern, Kulturen oder Nationalitäten oder Schichten zu tun. Es stimmt aber nicht. Also Stichwort des Rechtssystems, Stichwort aber auch Berufschancen, ökonomische Situation etc. Diese ganzen Teile, die so auf eine Biografie einwirken, machen es eben Frauen unglaublich schwer und übrigens auch gefährlich, sich zu trennen. Wir wissen, der Zeitpunkt, in dem die Frau klar macht, ich werde mich trennen, oder in dem sie die Trennung vollzieht, ist der gefährlichste auch für einen Femizid. Also ja, das ist wirklich auch sehr, sehr gefährlich.
Wollen wir das Wort Femizid nochmal kurz erklären?
Ja, also Femizide passieren eben vor allem rund um diese Trennungszeit oder in dem Thema, wenn es dann um die Kinder geht. Und es bedeutet einfach, dass Frauen getötet werden aufgrund ihres Geschlechts, also weil sie Frauen sind und weil sie eben nicht das erwartete Verhalten zeigen, also eben nicht zurückstecken oder eben nicht bei dem Mann bleiben, wenn er die Trennung nicht akzeptiert. Also da ist wirklich der Faktor Geschlecht das Risiko, getötet zu werden. Und das ist statistisch mit Forschungsergebnissen etc. erwiesen. Und es wurde ja auch im Intro schon gesagt, wir haben beinahe jeden Tag die Situation, dass eine Frau getötet wird. Und das ist
in Deutschland.
Untragbar.
In Deutschland.
In Deutschland,
genau.
Ja. Und einen letzten Satz würde ich gerne noch zu der Frage der Trennung sagen, dass auch Scham eine ganz große Rolle spielt. Scham und Stigmatisierung. Wir haben in Frankreich Gisèle Pelicot erlebt, haben bestimmt viele auch mitbekommen, die diesen unglaublichen starken Satz, der ist schon ein bisschen älter, aber sie hat ihn nochmal geprägt, die Scham muss die Seite wechseln. Ja. Und es darf kein Satz bleiben, den wir hier zitieren und der an Häuserwände gesprüht wird, sondern das muss Realität werden. Das muss passieren. Der Mann muss sich schämen für sein Verhalten. Er muss sich Hilfe suchen, er muss Verantwortung übernehmen und die Frau muss sagen können, ich erzähle davon, ich bin mutig, ich hole mir die Hilfe und das dann auch eben erfahren. Im privaten Umfeld, aber übrigens auch medial und gesellschaftlich.
Ja, ja. Mhm. Und nicht geprägt sein von, was sollen denn die Leute denken?
Genau.
Wir haben im Vorgespräch auch über diesen Scham- und Schwächebegriff gesprochen. Und du hattest es eben auch gerade erwähnt, in dem Moment, wo die Frau sagt, jetzt ist Schluss, ich setze mich auch diesem Risiko aus, nochmal Gewalt zu erleben, weil ich sage, nein, ich gehe jetzt. Es sei denn, sie hat es heimlich geplant und verlässt und geht einfach, ohne den Mann von Angesicht zu Angesicht damit konfrontiert zu haben. Und trotzdem, du sagtest, es ist auch manchmal so eine Wahrnehmung der Frauen noch, wenn ich jetzt mir Hilfe suche, dann war ich zu schwach, um
durchzuhalten,
um das selber zu schaffen, mhm, und durchzuhalten, ne? Kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, auch aus deiner und eurer Arbeit heraus, wie oft ihr selber da vielleicht so ein bisschen unter die Arme greifen müsst und sagen, nein, das ist ein wahnsinnig starker Moment hier gerade so, ne? Toll, dass du dich an uns wendest. In der Hoffnung, man hat auch einen Platz für diese Frau, die dann auch ja wirklich Hilfe sucht, ne? Da nochmal so ein bisschen in diese Situation zu gehen oder aus deiner Erfahrung zu sprechen.
Gerne. Das Allerwichtigste ist, also dieser Anruf bei uns, das ist ja ein ganz entscheidender Schlüsselmoment. Da hat die Frau entschieden, okay, ich mache jetzt was, ich gehe jetzt in Aktion. Und das ist, da kenne ich die Frau ja noch gar nicht. Ich sehe sie nicht, ich habe kein Gefühl, ich habe kein Gesicht dazu. Ich muss erstmal mit dem ja eben arbeiten, was ich am Telefon höre. Und da ist es ganz entscheidend, die Frau in ihrer Wahrnehmung zu bestärken. Da haben wir auch den Begriff wieder. Mhm. Wir haben wirklich Frauen, die manchmal auch anrufen und sagen, ja, er schlägt mich noch nicht oder erst einmal kann ich trotzdem schon kommen. Ich habe kein eigenes Geld, ich darf nicht alleine raus, aber es ist noch nicht so schlimm. Also auch da die ganze Vielfalt, also das klingt so positiv, aber
überhaupt
die negative
nicht.
Vielfalt von Gewalt, mhm, auch wirklich sichtbar zu machen und den Frauen zu sagen, ja, sobald eine Grenze überschritten wird, ist das ein völlig legitimer Grund, sich zu trennen. Und es ist egal, ob es die körperliche Gewalt ist oder die psychische Gewalt. Auch übrigens das Infragestellen von Wahrnehmung. Das kennen wir ganz oft. Das ist ein ganz üblicher Mechanismus. Und da eben die Frauen zu bestärken. Und das ist wirklich ihnen genau da in dem Moment auch zu sagen, jetzt sind, also da sitzen wir die Frauen natürlich noch, wir kennen sie nicht, zu sagen, jetzt sind sie dran. Jetzt wird ihre Entscheidung getroffen und ich kann ihnen dabei helfen. Was aber da auch manchmal verwechselt wird, ist über die Frau dann zu entscheiden. Also im privaten Umfeld, wenn man das mitbekommt, würde man manchmal am liebsten wahrscheinlich die Koffer packen und sagen, komm, ich bring dich jetzt einfach wohin. Ich fahr morgen mit dem Auto vorbei, ich hol dich ab. Das kann ich erstmal aus privater Perspektive persönlich ja auch verstehen, aber da würde dann ja wieder passieren, dass jemand anderes über die Frau entscheidet. Und deswegen, das ist auch schon so dieser Ausblick, was können wir tun? Immer erstmal bei der Frau sein, ihr glauben, sie bestärken in ihrer Wahrnehmung und dann eben immer fragen, was soll jetzt der nächste Schritt sein? Was möchtest du, was als nächstes passiert? Soll ich mich irgendwo informieren? Wollen wir uns zusammen informieren? Und das ist dann eben der entscheidende Schritt raus aus der Gewalt. Aber ich würde auch noch einmal gern sagen, dass Frau nicht gleich Frau ist.
Oh ja.
Wenn Diskriminierung aufgrund von Behinderung, Herkunft oder eben auch Geschlechtsidentität, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, für mich gibt es nicht nur zwei Geschlechter, es ist ganz klar, dass es auch trans-, inter-, nicht-binäre Personen gibt, die auch in einem ganz extrem hohen Maß von Gewalt betroffen sind. Also wenn solche diskriminierenden Faktoren noch hinzukommen, ist es nochmal um ein Vielfaches schwerer, sich aus einer Gewaltbeziehung zu befreien, weil dann auch nochmal andere Formen der Ausgrenzung wirken, andere Formen des Stigmas wirken. Und das muss schon auch immer in einem quasi Hintergrund mitlaufen und bei allem politischen Kampf und Bestrebungen auch immer eine große Rolle spielen.
Das muss ich gerade erstmal alles sacken lassen, liebe Silvia. Vielen Dank. Das ist echt eine krasse Arbeit. Ich fand den Aspekt auch sehr gut, dass du gesagt hast, dass man es nachvollziehen kann, die Person jetzt an die Hand zu nehmen und zu sagen, komm, wir gehen jetzt hier die nächsten Schritte. Aber es ist so wichtig, die Person selbst entscheiden zu lassen. Wie gehst du mit Frauen um, die gar nicht gelernt haben, für sich selbst zu entscheiden, die vielleicht dann, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, und entscheidungsunfreudig sind? Wie hilfst du denen?
Also ich sehe meine Aufgabe in der praktischen Arbeit im Frauenhaus vor allem darin, die Möglichkeiten aufzuzeigen. Und wenn ich einer Frau sage, es gibt, also es ist ja auch ein Unterschied, ob ich sage, es gibt 5 oder 10 Möglichkeiten oder erstmal mit 2 oder 3 anfangen. Mhm. Also da ist ja schon mal ein Unterschied drin. So. Und auch nicht zu überfordern. Und wir haben auch wirklich ein Problem für junge Frauen, die eben noch gar nie in der Situation waren, dass sie selbstständig leben und entscheiden konnten. Also das können 19-jährige, aber auch 24-jährige Frauen sein. Die würden wir dann auch überfordern, wenn wir jetzt sagen, ja jetzt, wir haben hier ein leeres Blatt, schreib mal auf, was du willst. Also das ist dann auch ein bisschen nicht an der Lebensrealität der Frau vorbei, sondern eben immer wieder informieren, ganz transparent machen, was ist mein nächster Schritt, habe ich so für Ideen, was habe ich vielleicht schon mit anderen Frauen gemacht. Und da gibt es schon gute Möglichkeiten, die Frauen auch wirklich mitzunehmen, auch so Fragen wie, mache ich ein Gespräch alleine oder kannst du es führen oder kannst du dabei sein? Also so mit Ämtern oder so, da kann man schön auch über die Zeit des Frauenhausaufenthaltes oft eine Entwicklung sehen und das dann immer wieder auch spiegeln und sichtbar machen, wie sich dann Dinge auch verändern und wie die Frau wirklich aufblüht im wahrsten Sinne des Wortes und zu einer Stärke kommt.
Schön.
Ja, und manchmal ist ja schon dieser Anruf eine Entscheidung gewesen, ne? Man spürt ja schon, da ist eine gewisse Kraft da, auch die Hand zu reichen ist auch schon eine Entscheidung, ne? Und natürlich, wenn du 10 Optionen hast, dann weißt du sowieso nicht, was du als erstes machst, und da gehört es ja auch zu eurer Arbeit dazu, das gut zu kanalisieren und zu spüren, was braucht diese Frau jetzt gerade, ne? Die vielleicht auch nicht zu überfordern. Ja. Wow.
Absolut. Wir springen mal zum Schwerpunktthema, das du seit 2023 verantwortest, Gewalt gegen Frauen beenden, ne, im Deutschen Frauenrat. Und dabei geht es ja darum, den Zugang für alle zu Schutz, Hilfe und auch Unterstützung zu ermöglichen. Und du hast schon ein paar Möglichkeiten genannt. Aber wie genau sieht dieser Schutz, die Hilfe und auch die Unterstützung aus? Vielleicht da noch mal ein bisschen ausführlicher in den Deep Dive steigen.
Genau, also über Schutzräume haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen, wie viele Plätze fehlen in Frauenhäusern und dass sie natürlich auch mit entsprechend Personal ausgestattet sein müssen. Im Übrigen, wir sprechen hier vor allem über die Frauen, aber mir ist wichtig auch zu sagen, starke Frauen haben oft auch Kinder dabei, nicht immer, aber oft auch. Und die Arbeit, die wir in den Frauenhäusern mit den Kindern machen, ist auch von unschätzbarem Wert. Da brauchen wir natürlich auch entsprechend räumliche und vor allem personelle Kapazitäten. Aber jetzt, wenn wir auf den Bereich Beratung schauen und Begleitung im ambulanten Bereich, dann ist es ganz konkret gesagt eine Unmöglichkeit, dass es heutzutage so ist, dass es vorkommt, dass Frauen nach einer Vergewaltigung bis zu 8 Wochen auf einen Beratungstermin warten müssen.
Macht mich so wütend.
auch die Frauen sind ja wahnsinnig mutig. Die haben sowas erlebt, in ihre intimste Sphäre ist gewaltvoll eingedrungen worden. Sie entscheiden sich, sie behalten das nicht für sich, sie wollen Unterstützung, sie wollen darüber sprechen, rufen in der Beratungsstelle an und können vielleicht erst in 6 oder 8 Wochen dahin kommen. Also da muss auch auf jeden Fall sich was verändern und dafür, genau, ist unter anderem eben auch der Deutsche Frauenrat sehr aktiv.
Nochmal eine Frage, woran liegt das, dass die Istanbul Convention so schleppend in Deutschland umgesetzt wird?
Also da kommt jetzt sehr die politische Einschätzung von mir rein, dass ich sage, also wir haben kein Erkenntnisproblem. Wir haben genug Forschung, wir haben genug Studien, wir haben auch eine Kostenstudie. Wir Praktikerinnen haben viele Stellungnahmen abgegeben. Es mangelt am politischen Willen. Mhm. Das ist der Punkt. Mhm. Es mangelt an Geld natürlich, aber nicht, weil zu wenig Geld da wäre, sondern weil es falsch eingesetzt wird. Im Übrigen, das ist immer nicht so mein erstes Argument, weil ich finde, Gewaltfreiheit ist ein Menschenrecht. Mhm. Aber wenn jemand eben sehr in Geld denkt, kann man der Person auch mal entgegenhalten, dass auch Gewaltausübung und Erleben Geld kostet. Also ja, das ganze Schutzsystem kostet ja Geld, die ärztliche Begleitung kostet, die ganzen Strafrechtsverfahren und so weiter. Also genau, es gibt genügend Gründe, etwas gegen Gewalt an Frauen zu tun und das Geld eben in diese, ja, in diese Richtung zu lenken. Und da fehlt einfach der politische Wille, beziehungsweise wir sehen jetzt ja eine Veränderung. Die aktuelle, gerade zu Ende gehende Bundesregierung hatte sich da sehr viel in den Koalitionsvertrag geschrieben. Aber genau, es ist nicht klar, in welcher Form dann ein neues Gesetz kommen wird.
Mhm. Mhm. Frau Faeser und Frau Paus haben sich da ja auch eben vor die Mikrofone gestellt und da nochmal vehement auch ja deutlich gemacht, warum es das braucht. Wir sind jetzt sowohl bei der Aufnahme als auch der Ausstrahlung noch vor der Bundestagswahl 2025, die ja etwas früher kam, als wir alle dachten. ganz konkret, ohne jetzt zu wissen, vermutlich wird CDU stärkste Kraft, Juniorpartner TBA. Was wünschst du dir von der neuen Familienministerin, Familienminister oder auch von der Politik per se, was sie in die neuen Gesetze, in den Koalitionsvertrag schreiben?
Ja, neben den konkreten Forderungen, die möchte ich jetzt nicht wiederholen, die hatten wir schon, also Plätze, mehr Geld etc. ist total entscheidend und so haben wir ja auch bewusst den Fachausschuss genannt, Gewalt gegen Frauen beenden. Mhm. Das muss immer das oberste Ziel sein. Das heißt, wir brauchen Prävention, also dass Männer entweder gar nicht erst gewalttätig werden oder wenn sie es getan haben, dann eben entsprechende Anlaufstellen finden, ihr Verhalten wirklich zu ändern. Dass wir aber auch viel mehr Bildungsarbeit machen, viel mehr die Kinder und Jugendlichen eben an die Hand nehmen und zeigen, wie kann eine gleichberechtigte Gesellschaft funktionieren. Was haben da im Übrigen auch alle davon? Da haben nicht nur die Mädchen und Frauen was davon. In meiner Überzeugung haben auch die Männer was von einer gleichberechtigten Total. Welt. Also, dass das Thema Gewalt gegen Frauen jetzt nochmal zusammengefasst wirklich einfach ganzheitlich angeschaut wird und nicht in seine Einzelteile zerlegt wird. Das brauchen wir auch. Aber die nächste Bundesregierung muss wirklich, und da haben wir eben mit der Istanbul-Konvention das entsprechende Werk vorliegen, in jeden Bereich hineinwirken. Übrigens haben wir in der Istanbul-Konvention auch quasi eine Empfehlung oder eine Richtung für mediale Berichterstattung. Also auch da könnte man noch viel mehr tun. Oh ja. Was wird gesellschaftlich für Bilder transportiert, wenn immer nur der Mann mit der erhobenen Hand bei einem Artikel bebildert wird? Natürlich haben die Frauen das Gefühl, nur wenn sie das erlebt haben, ist es gerechtfertigt, in ein Frauenhaus zu gehen, wenn wir da auch mal eine andere Bildsprache von der Wortsprache zu ist gar nicht zu sprechen. Also eine Beziehungstat, ein Femizid ist keine Beziehungstat. Also da gibt's wirklich richtig viel zu tun. Und das Schöne und Gute ist ja, wir müssen da auch da nicht auf dem weißen Blatt anfangen.
Richtig.
Die neue Bundesregierung muss die Istanbul-Konvention wirklich umsetzen, muss jede Zielgruppe auch wirklich betrachten. Was brauchen Frauen mit prekärem Aufenthalt, damit sie Schutz bei uns suchen können? Was brauchen Frauen ohne Einkommen? Was brauchen aber auch besonders reiche, finanziell wohlhabende Frauen? Da gibt es auch bestimmte Bedürfnisse etc. Wie gesagt, trans, inter, nicht-binäre Personen. Also sich da wirklich eine ganzheitliche Strategie, die wird auch erarbeitet, aber ja, es reicht nicht, dass es auf dem Papier steht.
An dieser Stelle nochmal ein Verweis auf unsere letzte Folge. Wir haben ja wirklich auch nochmal die Parteiprogramme beleuchtet hinsichtlich des von Frauenrechten, Schutz vor Gewalt, Sicherheit. Auch da gerne nochmal reinhören, da steckt viel drin. Und wir werden auch hier euch noch ein paar Links zur Verfügung stellen, inklusive einen Link zu den wesentlichen Punkten der Istanbul-Konvention. Ich glaube, dieses Rauszoomen, das ist nicht nur ein Problem. Wir haben nicht nur nicht genügend Betten in Frauenhäusern, sondern an der Wurzel das Thema packen. Es ist natürlich immer ein bisschen bedrückend zu sehen, dass diese starken Macho-Typen jetzt offensichtlich an die Spitze von Ländern gewählt werden, weil die als die Heilsbringer wieder gesehen werden und so. Das betrübt dann schon vor diesem Hintergrund insbesondere. Aber die Hoffnung ist, dass wir in Deutschland zumindest mit der neuen Regierung da ein bisschen Schwung reinbringen, um es mal banal zu formulieren. Kim, sorry.
Nee, alles gut. ja. Ich würde gerne nochmal, weil ich ein bisschen Sorge habe, dass vielleicht einige ZuhörerInnen jetzt sagen, oh no, es gibt nicht genügend Betten, an wen kann ich mich jetzt wenden? Welche Botschaft hast du genau an die Personen, die in einer gewalttätigen, ich sage jetzt mal Familienkonstellation, weil es ja nicht nur Beziehung, sondern auch Familie betrifft, sich befinden und sich vielleicht jetzt auf die Suche begeben möchten, Hilfe zu suchen?
Vielen Dank für die Frage. Das ist total wichtig. Wir müssen die Lücken benennen, politisch, aber das geht eben genau Richtung Politik und nicht Richtung betroffene Personen. Meine wichtigste Botschaft ist, und das ist wirklich auch im Frauenhaus oft ein Aha-Effekt, ihr seid nicht alleine. Es gibt viele Frauen, denen es so geht und die zu lange gedacht haben, ja, ich muss nur noch ein bisschen länger aushalten, mehr hoffen, ich muss mich mehr anstrengen, dann wird der Mann sich schon ändern. Und erfahrungsgemäß ist eine Veränderung des Mannes nur möglich, wenn er selbst aufrichtig anerkennt, was er getan hat, dass er Grenzen überschreitet und dann Verantwortung übernimmt. Die Veränderung kann niemals durch die Frau passieren. Also ihr seid nicht alleine. Wir finden Lösungen, auch wenn es vielleicht nicht im ersten Frauenhaus klappt und funktioniert. Dafür sind wir da, dann auch weiter zu helfen und weiter zu verweisen. Und das ist wirklich, also diesen mutigen Schritt zu gehen, das ist für die Frauen einfach der wichtigste Moment. Und wenn einmal der erste Anruf geschafft ist, dann wird es oft auch leichter. Es braucht Kraft und Mut, natürlich, aber so dieses erste Rausgehen ist oft der schwierigste Moment und darauf sind wir genau vorbereitet und mit jeder Frage und Zweifel sich einfach an uns Kolleginnen in den Frauenhäusern wenden. Das ist meine ganz große, große Botschaft.
Ah, das ist so schön zu hören. Danke, danke, danke. Wir werden auf jeden Fall die Links auch in die Shownotes setzen, also auch die Nummern, die Telefonnummer, die ihr anrufen könnt. Ne? Ja, Silvia, von meiner Seite, du hast mich total berührt, mein Herz berührt und ja, an dieser Stelle auf jeden Fall ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass du bei uns warst.
Vielen Dank. Entschuldigung,
bitte,
das ist jetzt
bitte.
Richtig doof.
Natürlich, natürlich. Ich sah schon, du wolltest noch was
bitte,
sagen. Ne?
Bitte.
Frauen, die sich überlegen, bei uns anzurufen oder noch unsicher sind, denen kann ich auch wirklich die Seite frauenhaus-suche.de ans Herz legen. Da können sich alle erstmal ganz unabhängig, wenn es eine Sekunde auf der Toilette ist oder wenn die Kinder in die Kita gebracht wurden, in der Straßenbahn, ganz alleine unabhängig informieren. Da steht drauf, was ist ein Frauenhaus, was machen wir für Arbeit. Und dann gibt es eben auch eine Deutschlandkarte, wo freie Plätze aktuell angezeigt werden. Das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen, dass Frauen auch ohne uns in der Lage sind, sich zu informieren. Wenn Telefonieren nicht geht oder nicht so richtig passt oder so, die Website gibt es auch in verschiedenen Sprachen.
Super.
Also das ist auch,
wollte ich auch gerade fragen,
ein großer Empowerment-Moment, den wir da geschaffen haben. Also wir haben die als Ziff aufgebaut, diese Seite, und wir haben dafür eben die Frau in den Mittelpunkt gestellt. Es können auch Kriterien ausgewählt werden. Ich habe zwei Kinder oder ich habe einen Hund oder ich suche eben genau nach Raum für mich, wenn ich keine cis-weibliche Geschlechtsidentität habe. Also da kann man sich wirklich gut alleine erstmal umschauen und ein bisschen Sicherheit vielleicht auch durch das Durchklicken gewinnen.
Und Silvia, an wen kann ich mich als Mann wenden, wenn ich merke, ich habe ein Problem, ich neige zu aggressivem Verhalten. Wohin kann ich mich eigentlich als Mann wenden? Hast du da einen Tipp?
Ja, wir haben quasi ein ähnliches Pendant wie die CIF. Es gibt die Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit, zu der gehören dann eben Täterberatungsstellen vor Ort. Und genau, es gibt auch viele unseriöse Angebote, muss man auch ehrlich sagen, gerade im Bereich Männerberatung.
Das ist schlimm.
Aber genau, wenn man das einfach mal googelt und dann eben vielleicht noch Bundesarbeitsgemeinschaft, also BAG Täterarbeit dazu schreibt oder sich auf deren Seite wiederum nach lokalen Angeboten umschaut, dann ist man doch in einem sehr seriösen und wirklich auch guten Bereich unterwegs. Und auch da werden die Männer nicht stigmatisiert oder ja negativ behandelt, sondern jeder Mann, der aufrichtig etwas verändern möchte und um Hilfe bittet, ist ein sehr willkommener Mann in dieser Gesellschaft.
Wenn ich jetzt Mitarbeiterin in einem, sorry Katrin, eine einzige Frage noch, Mitarbeiterin in einem Unternehmen bin und gerne Aufklärungsarbeit supporten möchte, kannst du uns da auch noch was empfehlen oder jemand, eine Organisation?
Ja, also es gibt den Beratungsstellenverband, also BFF, Verband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe. Die haben auch eine Aktion oder eine Kampagne und sehr viel Expertise im Bereich Gewalt und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Make it work heißt es. Also da kann man sich gut an die Kolleginnen wenden. Und generell, wenn man jetzt sich einfach mal ein bisschen informieren möchte, es gibt tolle Social Media Accounts, dem Deutschen Frauenrat, uns als CIF kann man folgen, eben dem BFF, ganz viele Einzelaktivistinnen. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Wenn man einen Cent übrig hat, kann man uns auch immer finanziell unterstützen, natürlich. Oder auch ganz vor Ort praktisch das Frauenhaus. Die Oma ist irgendwie umgezogen oder so, da ist jetzt viel Möbel übrig, einfach mal im Frauenhaus vor Ort anrufen. Ja. Für manche passt es nicht so, weil sie keine Lagermöglichkeiten haben. Die anderen werden sagen, super, bei uns zieht gerade eine Frau aus. Das Bett von der Oma passt doch total gut für den Neustart. Also genau, ich würde immer sagen, wer was tun will, einfach tun, einfach loslegen. Und wenn man unsicher ist, wie, anrufen und fragen und dann, genau, also es gibt viele Möglichkeiten, Frauen zu unterstützen und zu einer gleichberechtigteren Gesellschaft beizutragen.
Wir haben gerade auf Instagram auf unserer Seite nämlich auch mit einem Männercoach, ne, und da muss ich gerade dran denken, als sie sagte, es gibt sehr viele unseriöse Angebote auch draußen und der erklärt, das hatte ich Katrin auch erschrocken, aber auch witzelnd erzählt, der sagt dann, Männer sind Männchen und Frauen sind Weibchen. Frauen sind halt darauf ausgelegt, dass sie sich nach einem Mann orientieren. Männer wollen halt ihren Samen alle möglichen Frauen vergeben.
Verschwenden,
genau. Und wenn dann die Frau sich in einer monogamen Beziehung dann auch noch weigert, Sex haben zu wollen, dann ist es ja auch eine logische Konsequenz, dass der Mann, weil sie bricht dann ihren Deal sozusagen, dass der Mann dann auch fremd geht. So, wo ich dachte so, oh mein Gott, und dem folgen 20.000 Menschen, der findet Gehör damit und prägt dann ein paar Männer, die vielleicht unsicher sind, in eine ganz, ganz gefährliche Richtung.
Nur ein Satz dazu, das wird mehr werden, weil vermeintlich wird die Welt ja unsicherer für Männer. Also, weil natürlich mehr Frauen und eben auch andere Geschlechtsidentitäten in Räume vordringen, wo eben die früher nur Männern gehörten und dann fühlen sich Männer eben bedroht. Also das wird mehr werden, diese vermeintliche Sicherheit über alte Rollenbilder, Rollenklischees etc. Da müssen wir sehr, sehr achtsam sein und uns wirklich auch gegenseitig sehr stärken und solidarisch miteinander sein und ganz klar Grenzen setzen und sagen, das gehört in den Bereich der Fabelerzählung, der Retraditionalisierung und nicht in den Bereich von einem emanzipatorischen Fortschritt.
Ja, also dieses sich abgewiesen fühlen ist auch ein großes Thema, die wütenden Männer. Auch wenn man so feststellt, wer wählt denn die AfD? Eher junge Männer und Frauen gehen nach links und so. Ich glaube, das wird an dieser Stelle jetzt zu weit führen. Und ne, es war trotzdem eine wichtige Nachfrage, Kim, nochmal zu sagen, was ist eigentlich mit Männern, die einsehen, dass sie ein Problem haben? Gleichwohl sei natürlich an dieser Stelle erwähnt, Männer sind auch hier und da in Beziehungen Opfer von Gewalt. Ne? Also das wird jetzt hier zu weit führen, das auch noch zu besprechen, aber es ging uns ja insbesondere heute um die Arbeit, Frauen zu schützen. Und deswegen An dieser Stelle auch von mir nochmal herzlichen Dank, Silvia, dass du bei uns warst und diese Arbeit, die so wichtig ist, uns auch nochmal nahegebracht hast mit all den Informationen, wo sich Frauenflinter, also Menschen, die als Frauen gelesen werden, eben auch Hilfe holen können und dass die, auch wenn es Frauenhaus heißt, möglicherweise da auch einen Zufluchtsort finden. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke euch, dass ihr eine ganze Folge diesem Thema widmet, diesem wichtigen Thema und auch allen Zuhörenden, die ja sich dieses schwere, vermeintlich erstmal schwere Thema eben anhören und dann aber mit uns gemeinsam eben nach vorne schauen und in die gewaltfreie oder an der gewaltfreien Zukunft mit uns gemeinsam arbeiten. Vielen Dank euch und allen, die zugehört haben.
Perfektes Schlusswort.
Ja.
Dankeschön. Ja, ihr Lieben da draußen, wir hören uns auf jeden Fall in 2 Wochen wieder und bis dahin sagen wir gerne, wie immer, bleibt gesund oder werdet es, ne? Ist ja eine kalte Jahreszeit und empfehlt uns natürlich auch gern weiter.
Instagram hattest du schon erwähnt. Natürlich freuen wir uns über jeden Daumen hoch, Herzen, Sternchen und so. Ihr wisst doch Bescheid. Und wir freuen uns auf ein Wiederhören und sagen beide
Tschüss.